Ja, vielen Dank. Ich möchte heute was dazu erzählen, warum ich glaube, dass wir dringend eine Solarstrategie brauchen. Und wenn ich mich hier umgucke und die Fahnen angucke, dann sehe ich, dass hier schon intensiv für eine Solarstrategie demonstriert wird. Im Mittelpunkt des Anti-Atom-Fahne ist eine Sonne. Und das ist auch nicht völlig zufällig so. Wir haben in den letzten... So ist besser. Gut. Vielleicht mache ich doch mal... So. Okay. Gut, jetzt kann ich gut verstanden werden. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren sehr viel gehört über die Katastrophen, die uns bedrohen. Auch jetzt haben wir gerade wieder viel von Katastrophen, von Krankheit und Tod gehört. Und ich glaube tatsächlich, es geht um Leben und Tod. Darüber reden wir im Kern. Und ich finde es aber wichtig, sich klar zu werden darüber oder sich klar zu machen, dass das, was wir eigentlich wollen, gutes Leben für alle ist. Und ich glaube, dass wir eine Vision dafür wieder in den Mittelpunkt stellen müssen und nicht vor allen Dingen darüber reden, wovor wir uns schützen wollen, wogegen wir sind und welche Katastrophe uns als nächstes verschlingen wird. Gutes Leben für alle ist eigentlich gar nicht so schwierig zu sagen, was das ist. Das heißt, dass wir alle erstmal genug zu essen und zu trinken haben, dass wir saubere Luft haben, sauberes Wasser, dass wir friedlich miteinander leben, uns mit den Menschen, die uns nah sind und auch denen, die etwas weiter weg sind, gut vertragen und gut zusammenarbeiten. Das alles gehört zu gutem Leben dazu. Und eine der wichtigsten Sachen, die zu gutem Leben gehört, ist soziale Gemeinschaft. Ich habe mich sehr lange mit Fragen von Glück und Zufriedenheit beschäftigt und übereinstimmend in allen Kulturen der Welt ist offensichtlich, dass soziale Gemeinschaft, eine positive soziale Gemeinschaft, absolut entscheidend ist dafür, wie es Menschen geht. Die materiellen Grundlagen spielen auch eine Rolle, aber nur bis zu einem gewissen Niveau. Und darüber hinaus geht es vor allen Dingen darum, wie Menschen miteinander umgehen und wie sie miteinander leben. Auf der materiellen Grundlage haben wir einige Dinge, die für gutes Leben wichtig sind. Und eine der Dinge, die für gutes Leben wichtig sind überall, ist ein Zugang zu Energie, und zwar zu sauberer Energie. Die Energien, mit denen wir uns in den letzten 200 Jahren dominant versorgt haben, Atom und Kohle und Erdöl und Erdgas, sind alles Energien, die zur Zerstörung der Lebensgrundlagen beitragen, die die Luft verschmutzen, die das Wasser verschmutzen. Und wir müssen dringend weg davon zu einer sauberen Energieversorgung, die auf Dauer tragfähig ist. Und die man auf lange Zeit so weiter betreiben kann. Und wenn man sich mal umguckt, was dafür eigentlich in Frage kommt, dann ist das gar nicht so wahnsinnig viel. Im Moment nehmen wir natürlich vor allen Dingen den Wind wahr, heute. Und wir haben, glaube ich, so etwa 50% Windstromanteil zurzeit in Deutschland. Aber wenn man ein bisschen noch hier ums Eck guckt, dann sieht man die Sonne und die Sonne ist die absolut entscheidende Energiequelle für uns Menschen. Und die ist auch dauerhaft verfügbar. Sie ist in Unmengen verfügbar. In einer Stunde kommt so viel Energie auf die Erde, wie wir im ganzen Jahr verbrauchen. Der Durchmesser der Sonne ist mehr als 100 Mal so groß wie der der Erde. Also wenn man nicht völlig blind ist, sieht man sofort, wo unsere Energiequelle ist. Wenn man das mal runterbricht, damit man sich es besser vorstellen kann, hier auf jeden Quadratmeter kommen im Jahr umgerechnet 100 Liter Öl Auf jeden Quadratmeter in Deutschland kommen 100 Liter Öl. Und mit dem, was wir ernten können, mit einem Solarmodul von einem Quadratmeter, können wir 1000 Kilometer im Jahr elektrisch Auto fahren. Also es ist eine richtig dolle Energiequelle. Und sie ist eben dauerhaft verfügbar auf Milliarden von Jahren. Hermann Scheer, der große Vordenker der erneuerbaren Energien, hatte in seinen Vorträgen einen Running Gag. Und der ging so, dass er erzählt hat, er hat das bei einem seiner Vorträge gesagt, dass eben die Sonne noch Milliarden Jahre halten wird. Und einer seiner Zuhörer meldete sich und fragte, haben Sie gerade gesagt Millionen oder Milliarden? Und dann sagt er Milliarden. Und dann sagte der Zuhörer, da bin ich aber beruhigt. Also mir kommt es nicht so drauf an, ein paar Millionen Jahre würden mir auch völlig ausreichen. Aber was müssen wir machen? Wir haben die Sonne da, praktisch unbegrenzt, wir müssen sie ernten. Und das Ernten ist eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig schwierig. Das kann jeder. Ich habe mal was mitgebracht, das ist so groß und schon damit kann man ein bisschen Sonne ernten. Das gibt es auch in größer, da hinten hängen welche, sind Module aufgehängt. Jeder hat es schon mal gesehen. Und das hier, so klein es ist, macht wirklich einen Unterschied. Ich will eine Geschichte erzählen, warum das so einen großen Unterschied macht. Jemand, den ich kenne, der in Würzburg eine Firma hat, die kleine Speicher herstellt, ist viel in Afrika unterwegs. Und der hat mir erzählt, dass in einem Dorf die Leute alle Handys haben, aber sie haben keine Stromversorgung. Und dieses Dorf ist irgendwo auf dem Berg und die laufen dann von diesem Berg runter zur Bushaltestelle zur nächsten, geben dem Busfahrer die Handys mit, der nimmt sie mit in die nächste Stadt, lädt sie dort auf und bringt sie wieder. Diese zwei Zellen machen für die Leute, die da auf dem Berg wohnen, einen Unterschied. Und sie können damit eben nicht nur ihr Handy aufladen, sondern wenn sie es größer machen, können sie auch noch mit einem Akku zusammen abends ein Licht betreiben. Sie können vielleicht ein Radio, sie können Radio hören. Sie können, wenn es ein bisschen größer wird, einen elektrischen Rasierer betreiben und nach und nach ihre Versorgung mit Energie ausdehnen. Und so wird für eine große Zahl von Menschen, die heute nicht mal einen Zugang zum Stromnetz haben, Energieversorgung möglich. Die Leute können auf dem Land bleiben, wo sie sind, wo es nämlich viel Fläche gibt. Und um Sonnenenergie zu ernten, braucht man eigentlich nur Fläche. Und plötzlich ist Energieversorgung da. Früher sind die Menschen in die Städte gewandert, weil dort Energien verfügbar waren, eine hohe Energiedichte mit Kohle und weil dadurch eine Wertschöpfung möglich geworden ist in den Städten. Und das hat die Menschen angezogen, die Geld verdienen wollten. Die Solarenergie ermöglicht, weil sie eben gleichmäßig in der Fläche verteilt ist, ziemlich gleichmäßig in der Fläche verteilt ist, ermöglicht Menschen in der Fläche das zu ernten und auch ihren Lebensunterhalt in der Fläche zu verdienen. Und das ist eine sehr positive Nachricht. Was ist noch positiv an der Solarenergie oder was ist entscheidend dafür, welche Energien wir gut nutzen können? Eine Frage, die man an vielen Stellen stellen sollte, ist diese Frage, können das alle machen? Und die drei Teilfragen dazu sind dazu im Prinzip alle in der Lage? Darf das jeder? Und was würde passieren, wenn es alle machen? Es gibt viele Techniken, für die kann man diese drei Fragen nicht positiv beantworten. Nicht jeder kann ein Windrad einfach mal so aufstellen. Nicht jeder kann eine Wasserstofftankstelle betreiben und schon gar kein Atomkraftwerk. Es könnte zwar jeder Bioenergie nutzen, fast jeder und fast jeder dürfte es auch irgendwie, sich ein bisschen Holz nehmen und das anzünden, aber wenn das alle machen würden, hätten wir ein ziemliches Problem. Diese Mengen haben wir nicht. Aber mit Photovoltaik ist das anders. Es können alle. Im Prinzip dürfen es auch alle. Und wenn es alle machen würden, hätten wir eine radikale Veränderung unserer Energieversorgung. Jetzt ist es so, dass das natürlich wir nicht die Einzigen sind, die das bemerkt haben, dass es dann eine radikale Veränderung der Energieversorgung gibt, sondern das haben die anderen auch gemerkt. Die, die weiter Kohle-Atomkraftwerke betreiben möchten und was jetzt im Hintergrund, die große Strategie, die im Hintergrund hochgezogen wird, für Atom und Kohle interessiert man sich eigentlich gar nicht mehr wirklich. Die große Strategie im Hintergrund ist eine Erdgasstrategie. Wir bekommen jetzt Nord Stream. Wir bekommen ein LNG-Terminal in Brunsbüttel und das Ziel ist in Deutschland, wenn Kohle und Atom vom Netz gehen, das, was dann fehlt, durch Erdgas zu ersetzen. Also eine neue Abhängigkeit zu erzeugen, statt dafür zu sorgen, dass wir in die autonome Versorgung gehen. Nicht in die autarke, sondern in die autonome Versorgung. Das heißt, dass wir uns und andere in unserer Umgebung gemeinschaftlich mit Energie von der Sonne versorgen. Und uns wird immer noch erzählt, dass wir im Grunde keine Solarbürger sind, sondern dass wir Schildbürger sind. Wenn wir glauben, wir könnten die Energie einfangen und aufheben. Die Schildbürger haben versucht, mit Säcken die Sonnenstrahlen einzufangen und das hat nicht funktioniert. Und wir werden von der Politik und den Konzernen immer noch so behandelt, als wären wir Schildbürger, wenn wir davon reden, dass wir uns selber versorgen können. Das finde ich nicht weiter verwunderlich, aber was mich sehr erstaunt, sind auch die eigenen Leute, die eigentlich den Umbau in Richtung 100% erneuerbare Energien wollen, aber in Instituten und Ministerien und zum Teil auch in politischen Parteien dann immer davon reden, dass man das gar nicht so zeitnah machen kann, dass wir da bis 2050 brauchen und dann können wir nur 80% oder 90% und vielleicht das auch nur im Strombereich. Und dann wird eine Studie nach der anderen produziert und ein politisches Programm nach dem anderen und auf der anderen Seite laufen die Leute schreiend durch die Gegend und sagen, im letzten Sommer hier trocknet alles aus, der große Hitzesommer. Dann haben wir in Kalifornien die Brände gehabt, Australien 50 Grad, in USA waren es jetzt gerade minus 40 Grad. Also die gleichen Leute, die schreiend durch die Gegend laufen und sagen, es muss alles ganz schnell gehen, in dem Moment, wo man sagt, naja, dann lasst uns doch mal ernsthaft darüber reden. Und spätestens 2030 sollten wir mal mindestens bei 100% erneuerbaren Energien im Gesamtsystem sein und außerdem müssen wir noch dekarbonisieren, das heißt aus allen anderen Prozessen auch noch das CO2 rausnehmen und außerdem müssen wir noch dafür sorgen, dass der Kohlenstoff, der über Jahrmillionen erstmal in den Boden gekommen ist und den wir mit viel Mühe in den letzten 200 Jahren dort wieder rausgeholt haben, diesen Kohlenstoff müssen wir zu großen Teilen wieder unter die Erde bringen. Sei es im Aufbau von Humusböden mit Terra Preta, aber auch indem wir wirklich im Grunde wieder fossile Brennstoffe produzieren, künstlich und sie wieder unter die Erde schaffen. Das Zeug muss aus der Atmosphäre raus. Aber die Minimalbedingung ist 100% erneuerbare Energien spätestens 2030. Und jetzt jubeln die Leute Greta Thunberg zu, die auch sehr radikal sich äußert. Und das sind aber die gleichen Leute, die dann immer wieder sagen, ja, so schnell geht's aber nicht. Das ist ja nicht realistisch. Und ich muss sagen, ich habe diese Diskussion inzwischen ziemlich satt. Ich habe auch satt, mir die 500. Studie durchzulesen, die den gleichen Tenor hat. Und deshalb habe ich vor 2 Jahren gesagt, ich drehe mal den Spieß um. Das war bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen, Österreichischen Solarinitiativen. Da habe ich 100 Euro drauf ausgesetzt, dass mir jemand mal nachweist, dass es nicht möglich ist, bis 2030 100% erneuerbare Energien zu erreichen. Und bisher hat noch keiner diesen Beweis geliefert. Jetzt habe ich gedacht, werde ich den Anreiz hier mal ein bisschen erhöhen. Also vielleicht kennen Sie ein paar Leute, die in der Lage sind, so einen Beweis zu erbringen. Ich werde jetzt hier 1.000 Euro drauf aussetzen. Und wer diesen Beweis nicht bringen kann, der möge bitte in Zukunft auch nicht mehr behaupten, es sei nicht möglich. Jetzt ist aber natürlich klar, wir werden diese Geschwindigkeit, die wir dafür brauchen, und dafür brauchen wir eine enorme Geschwindigkeit, die werden wir nicht erreichen, wenn wir beim Ausbau 1 und 1 und 1 und 1 machen, also lineare Entwicklungen und große Masterpläne. Und dann fahren wir wieder zu einer Klimakonferenz und erzählen, was wir alles vorhaben, um uns dann wieder zu vertagen auf die nächste Klimakonferenz. Diese Entwicklungsgeschwindigkeiten werden wir nur erreichen, wenn wir zu viralen Effekten kommen. Also die Dinge müssen sich schnell und massenhaft verbreiten, die Leute müssen infiziert werden und es kann eben nicht linear gehen, sondern es muss exponentiell gehen. Und die meisten tun sich sehr schwer damit, sich exponentielle Entwicklungen vorzustellen. Ich habe das letztes Jahr hier schon ein Beispiel gebracht. Wenn wir exponentiell Photovoltaik ausbauen, dann schaffen wir auch in der erforderlichen Geschwindigkeit den Umstieg. Was müssen wir aber, wie kann das passieren? Die Techniken haben wir zur Verfügung, sie sind billig. Und was wir definitiv brauchen, ist, dass wir Menschen erreichen. Letztlich geht es immer um Menschen. 80-90% der Menschen in Deutschland wollen das Gleiche wie wir. So wie wir hier stehen, auch wenn die nicht alle auf der Demo sind. Die wollen 100% erneuerbare Energien, so schnell es geht. Die sind häufig halt nicht so toll informiert, aber sie wollen in etwa das Gleiche wie wir. Und wir müssen uns mit den anderen Menschen verbinden. Wir können natürlich immer wieder bei der Politik anklopfen und sagen, mach doch mal und tut doch mal. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns mit den Menschen verbinden, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt Dinge transportiert werden. Nur wenn wir da diese Verbindung herstellen. Und dafür ist es wichtig, dass wir nicht zu den anderen hingehen und sagen, ihr sollt dieses oder ihr sollt jenes tun, sondern wenn man sich mit anderen Menschen verbinden möchte, dann ist vielleicht die beste Frage, was kann ich tun, damit es dir gut geht? Wenn ich jemand mit dieser Frage begegne, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit ihm gut ins Gespräch komme, ist höher, als wenn ich ihm sage, was er tun soll. Und wir haben über Jahrzehnte gelernt, ich habe hier letztes Jahr auch schon über den Neoliberalismus gesprochen, da ist die Grundhaltung, die dahinter steht, dass ich auf jemanden zugehe mit der Frage, die ich in der Regel dann nicht aussprechen soll, natürlich vorsichtigerweise, welchen Nutzen kann ich von dir haben? Und wir haben 1989 erlebt, als der Kommunismus zusammengebrochen ist, dass manche meinten, jetzt hätte der Kapitalismus gesiegt. Ich glaube, inzwischen ist vielen klar, dass der Kapitalismus und der Neoliberalismus keine Antwort auf die Fragen sind, die wir brauchen, sondern dass die Antworten, die wir brauchen, ist wirkliche Gemeinschaft. Das sind Energiegenossenschaften, wie sie da drüben steht mit der Energino. Das sind Menschen, die sich zusammentun, um den Umbau der Energieversorgung voranzubringen. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann haben wir wirklich auch, arbeiten wir an der Umsetzung dieser positiven Vision, dann bewegen wir uns Richtung Paradies. Da gibt es ja viele Vorstellungen, viele Utopien, wie das Paradies aussieht. Und ich komme aus Mannheim. Ich habe mal in Mannheim erklärt bekommen, wie das Paradies aussieht. Und zwar hatte ich Besuch von zwei Zeugen Jehovas und die haben versucht, mich zu überzeugen, dass es doch jetzt noch Zeit wäre, mich anzuschließen, um eines Tages ins Paradies zu kommen. Und sie waren wirklich völlig davon überzeugt, dass es, also, ja, dass sie wollten mir wirklich was Gutes tun, ganz bestimmt. Und um mir das schmackhaft zu machen, wie toll das Paradies ist, haben sie gesagt, das müsste ich mir so vorstellen, wie der Luisenpark nur auf der ganzen Welt. Also wer Mannheim kennt, da gibt es einen großen Park, der heißt Luisenpark. Wenn Sie mal einen Vorgeschmack auf das Paradies haben wollen, wie die Zeugen Jehovas damals mir das mitgeteilt haben, kommen Sie nach Mannheim, schauen Sie es an und kommen Sie auch gerne bei mir auf den Kaffee vorbei.